Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen an diesem Dienstag. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast. Der Blick in die Zukunft ist seit heute um einiges positiver. Denn die Bundesregierung plant, das Land weiter schrittweise zu öffnen. Das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz heute bekannt. Schon in den letzten Tagen hat er ja angekündigt, dass ab 15. Mai auch die Restaurants öffnen dürfen, allerdings mit Auflagen wie das Tragen von Schutzmasken. Aber auch weitere Geschäfte und die Schulen sollen jetzt schrittweise geöffnet werden. Und zwar im Zwei-Wochen-Rhythmus. Warum das so wichtig ist, werde ich gleich Eva Schernhammer, Leiterin des Instituts für Epidemiologie an der MedUni Wien, fragen. Doch zuvor zum wohl wichtigsten Punkt. Ab 1. Mai dürften auch die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden. Und das bedeutet, dass man seine engste Familie wieder treffen darf. Vorbei also wären dann die Zeiten von pixeligen Videokonferenzen und abgehackten Gesprächen am Handy. Alle Details dazu gab es bei der heutigen Pressekonferenz der Regierung und auch die Oppositionsparteien haben sich dazu zu Wort gemeldet. Wir werden das jetzt alles gemeinsam aufarbeiten und dazu begrüße ich meinen Kollegen Kevin Kader, unser Marathonmann. Er hat nämlich heute alle PKs verfolgt. Hallo Kevin.
Hallo Elias.
Kevin, die SPÖ hat ja heute den Pressekonferenzreigen eröffnet und da ging es um das Schulthema.
Ja, konkret fordert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, dass die Schulen in der ersten Maihälfte wieder geöffnet werden.
Es braucht, und das sage ich Ihnen auch als Mutter, selbst Mutter zweier schulpflichtiger Kinder, es braucht endlich eine Perspektive, weil die größte, belastendste Frage für die Kinder und deren Familien, für die Mütter, die zu Hause bleiben müssen aufgrund dessen, ist die Frage, wie lange noch? Ich bekomme das von meinen eigenen Kindern täglich mehrmals gestellt. Und diese Perspektivenlosigkeit ist eine extreme Verunsicherung, die bei den Kindern und auch bei den Familien ausgelöst wird. Und dem muss man schnellstens begegnen, indem man eine Perspektive schafft, indem es von der Regierung einen politischen Fahrplan gibt.
Okay, aber wie realistisch ist das? Da sind doch noch viele Fragen offen, oder?
Ja, wenn die Schulen wieder öffnen, dann müssen in der täglichen Praxis die räumliche Trennung, eine zeitliche Staffelung und eine Konzentration auf die Hauptfächer gewährleistet sein, sagt die SPÖ-Chefin. Und genau das könnte schwierig sein.
Ja, und die Schulen haben dann auch bei der Regierungs-PK einen sehr großen Raum eingenommen. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte hier erstmals eine Öffnung an, ohne allerdings sehr ins Detail zu gehen.
Was die Schulen betrifft, gibt es auch hier einen klaren Plan. Es ist jetzt schon ein Betreuungsangebot gegeben für alle, die es brauchen. Und ich betone das, weil ich auch aus meinem persönlichen Umfeld weiß, dass für viele Eltern es schwierig ist, zu arbeiten und nebenbei die Kinder zu beaufsichtigen. Insofern betone ich noch einmal, die Schulen und Kindergärten sind nach wie vor geöffnet, auch wenn dort kein Unterricht stattfindet. Jeder, der Betreuungsnotwendigkeit hat oder verspürt, wer es zu Hause nicht mehr aushält, der hat die Möglichkeit, diese Betreuungsangebote in Anspruch zu nehmen. Und es ist auch keine Schande, das zu tun. Ab dem 4. Mai wird die Vorbereitung der Matura und der Lehrabschlussprüfungen an den Schulen und Bildungseinrichtungen beginnen. Ziel ist, dass ab dem 15. Mai dann stufenweise auch für andere Schulstufen der Schulbetrieb wieder hochgefahren werden kann.
Und auf Nachfrage hat das Kurz später auch noch etwas präzisiert.
Es kann nur ein stufenweises, vorsichtiges Vorgehen sein, weil wir hier von über 1 Million Schülerinnen und Schülern sprechen. Wir warten hier auch noch die Erfahrungen aus anderen Ländern ab. Sie wissen, es gibt vereinzelt ein, zwei Länder, die versuchen jetzt gerade die Schulen wieder aufzumachen. In 1-2 Wochen werden wir sehen, wie es ihnen dabei ergeht. Das ist auch gut für unsere Planbarkeit. Andere Länder, wie zum Beispiel Südkorea, haben die Öffnung der Schulen mehrfach verschieben müssen.
Ja, das wird man sich also noch genau ansehen müssen. Realistischerweise wird man aber doch nicht mehr sehr lange Schule haben, denn dann geht es ja relativ rasch in die Sommerferien. Auffällig war aber schon, dass Kanzler Sebastian Kurz heute sehr oft die Eigenverantwortung angesprochen hat, Kevin.
Ja, etwa bei den nächsten Öffnungen am 1. Mai. Da sollen Dienstleister wie Friseure oder Nagelstudios wieder aufsperren. Allerdings braucht es auch dort einen Mund- und Nasenschutz.
Und wann kann ich wieder in ein Lokal gehen und vor allem wie lange? Da gab es ja im Vorfeld auch Diskussionen.
Ja genau, da gab es ja dieses Gerücht, dass vielleicht die Gastronomie nur bis 18 Uhr geöffnet haben darf. Jetzt wissen wir, ab 15. Mai dürfen Lokale wieder offen haben und das sogar bis 23 Uhr. Aber auch hier muss das Personal Masken tragen. Mehr dazu will die Regierung aber erst kommenden Dienstag, also in gut einer Woche, präsentieren.
Gut, jetzt darf man also wieder in die Lokale gehen, aber jetzt nun vielleicht zum Wichtigsten, nämlich ob man bald wieder seine Eltern sehen darf und die ihre Kinder und Enkelkinder. Eine Familienzusammenführung sozusagen.
Wie geht's weiter für die Familien? Hier ist der Plan, wenn das die Zahlen hergeben, dass wir die Ausgangsbeschränkungen ab dem 1. Mai lockern, dass es weiterhin Regeln geben wird, weil nicht alles von heute auf morgen so sein kann, wie es einmal war, aber dass es ab dem 1. Mai natürlich Möglichkeiten geben soll, im engsten Kreis auch zusammenzukommen und Familienleben auch über die Kernfamilie hinaus wieder stattfinden zu lassen. Natürlich auch, was den engsten Freundeskreis betrifft. Aber ich schließe mich da der Bitte des Innenministers an, durchzuhalten bis Ende April.
Das sind ja mal richtig gute Neuigkeiten. Viele Menschen freuen sich darauf, wieder mehr Kontakt zu den Eltern zu haben und auch seine Freunde endlich wieder mal sehen zu dürfen. Aber Kevin, ist das schon wirklich fix?
Naja, Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat schon auch wieder etwas eingeschränkt. Das Ganze geht nur, wenn die Zahlen noch weiterhin passen.
Meine Warnung ist, sobald hier Leichtfertigkeit einzieht, sobald wir hier glauben, das Thema ist schon gelöst, kann es innerhalb von wenigen Tagen schwierig werden. Das heißt, wir alle sind ein Teil der Lösung und wir alle entscheiden darüber, ob dieser Fahrplan tatsächlich hält. Das ist unser Ziel natürlich, dass er hält, selbstverständlich. Aber alles steht natürlich unter dem Vorbehalt einer guten Entwicklung. Wir müssen bei den letzten Zahlen auch sehen, dass hier die Zahlen ab der Öffnung vom vergangenen Dienstag noch nicht eingepreist sind in die Statistik. Sie wissen, das dauert im Regelfall zwischen einer Neuinfektion und dem sich Niederschlagen in der Statistik zwischen 10-12 Tage. Das heißt, für uns werden die nächsten Tage besonders interessant werden, ob wir da in der Statistik etwas merken oder ob es gut stabil bleibt.
Wenn es so stabil bleibt, dann gibt es auch noch weitere Lockerungen. So sollen ab 15. Mai wieder Gottesdienste stattfinden. Ebenfalls ab 15. Mai soll auch der Parteienverkehr in Rathäusern oder Bezirksämtern wieder stattfinden. Und sogar ein Urlaub sollte im Sommer drin sein, allerdings wohl eher in Österreich. Auch wenn Kurz erwähnt hat, dass man Grenzöffnungen zu Nachbarn wie Deutschland oder Tschechien prüft.
Könnte also sein, dass wir auch nach Deutschland oder nach Tschechien fahren oder umgekehrt Deutsche oder Tschechen zu uns kommen. Kevin, die SPÖ haben wir ja schon gehört, aber was sagen eigentlich die anderen Oppositionsparteien heute?
Ja, NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger fordert von der Bundesregierung eine Offenlegung verschiedener Zahlen und Daten. Beispielsweise konkrete Zahlen zu den Anträgen für die Hilfspakete, aber auch regelmäßigere Zahlen der Arbeitslosen und nicht nur immer zum Monatsende.
Ich habe gesagt, den Österreichern, den Menschen in Österreich wird sehr viel abverlangt. Ich glaube, da können wir von den Regierenden auch verlangen, dass sie mit maximaler Transparenz jetzt agieren. Es reicht nicht aus, schön inszenierte Pressekonferenzen zu machen, wo man sagt, man wird dann vielleicht wieder eine Ankündigung machen und einen Plan geben. Wir wollen jetzt wissen, was sind die Daten, was sind die Fakten, was sind die Grundlagen für die Entscheidungen, auf denen die Regierung bestimmte Entscheidungen letztlich trifft. Wir können nicht zulassen, dass wir hier in einem Blindflug unterwegs sind.
Ja, die FPÖ hat sich in letzter Zeit relativ wenig zu Wort gemeldet. Heute allerdings ist Clubobmann Herbert Kickl vor die Mikrofone getreten. Was hat er denn gesagt?
Ja, bei der FPÖ ist man froh, dass die Nationalratssitzung am morgigen Mittwoch unter normalen Umständen ablaufen wird, also ohne verringerte Abgeordnetenzahlen und vor allem auch ohne vorschnellen Gesetzesentscheidungen. Zudem kritisiert Clubobmann Herbert Kickl die zahlreichen Pressekonferenzen der Bundesregierung, denn für ihn fehlte die inhaltliche Qualität.
Nach außen hin wird natürlich mit tatkräftiger Unterstützung der Medien das Bild einer großartig laufenden Maschinerie des Krisenmanagements gezeichnet. Und wenn man dann ein wenig unter die Oberfläche schaut, wenn man dann ins Detail geht, dann sieht man, dass es hinten und vorne nicht stimmt. Hinter dieser Fassade gilt dann das Prinzip, ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder man könnte auch sagen, außen hui und innen pfui. Und ich glaube, wir kommen in eine Situation, wo die ökonomische Katastrophe weit verheerendere Folgen haben wird, als es die gesundheitliche Bedrohung durch das Coronavirus darstellt. Wenn Sie so wollen, sind wir auf dem Weg, schnurstracks und kerzengerade, auch dank der falschen Strategie der Bundesregierung, in eine ökonomische Pandemie.
Zudem werden die Blauen morgen eine Reihe von Anträgen einbringen, um die Gesetze der vergangenen Wochen zu reparieren, wie es Kickl sagt. Für ihn braucht es eine schnelle rechtsstaatliche Überprüfung aller Verordnungen und Erlässe auf ihre Verfassungsmäßigkeit.
Ja, genau, da gab es ja in den letzten Tagen auch einige Aufregung darüber, dass manche Erlässe auch nicht ganz der Verfassung entsprechen könnten. Danke, Kevin.
Danke, Elias.
Kommen wir zum Tweet des Tages. Der kommt heute von Harry Bergmann. Er war Mitbegründer der legendären Demner Merlicek und Bergmann Werbeagentur. Und er schreibt: Am Wahlabend 2017 musste ich mit Ulrike Lunacek mitweinen. Gestern beim Kulturmontag war es wieder soweit. Ja, die Kulturstaatssekretärin agiert zunehmend hilflos, das schreibt auch mein Kollege Thomas Drenker heute im Kurier. Wir werden daher morgen genau auf die Nöte der Kulturschaffenden eingehen und uns exemplarisch auch die Filmbranche in Österreich genauer ansehen. Kommen wir jetzt zu unserem großen Interview. Wir haben ja heute schon gehört, dass die Zahlen so gut sind, dass sogar die Schulen geöffnet werden sollen. Bei mir am Telefon ist jetzt Eva Schernhammer. Sie ist Leiterin des Instituts für Epidemiologie an der MedUni Wien. Frau Schernhammer, die Zahl der Neuinfizierten sinkt und sinkt. Könnten wir da nicht einfach das Coronavirus in Österreich ganz ausrotten?
Ha, das wäre natürlich schön, wenn wir das Coronavirus ausrotten könnten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist eigentlich fast noch nie bei einem Virus gelungen, es auszurotten. Das einzige Beispiel, das mir einfällt, ist das Bockenvirus. Mhm. Das wurde 1979 besiegt, aber ansonsten gibt es eigentlich keine andere virale Erkrankung, wo es gelungen ist, sie tatsächlich auszurotten. Selbst die Kinderlähmung tritt ja auch immer wieder in vereinzelten Ausbrüchen auf. Also ich glaube, die bessere Strategie ist es, oder plausiblere, dieses Virus in den Griff zu kriegen. Aber als auszurotten, da bin ich eher pessimistisch.
Okay, aber wie können wir es vielleicht so eindämmen, dass es für uns praktisch keine Rolle mehr spielt?
Ja, na, da müssen wir wieder einmal über die berühmte Replikationszahl oder R0 sprechen, diese R0-Zahl. Mhm. Das Ziel ist es ja, wie immer, diese unter 1 zu bringen. Das ist ja auch im ersten Schritt schon einmal hervorragend gelungen in Österreich. Derzeit ist diese Replikationszahl deutlich unter 1. Das heißt, derzeit haben wir die Epidemie eingedämmt. Der Trick wird jetzt sein, wie bleiben wir in diesem Zustand und können trotzdem zu einem normalen Leben zurückkehren, nicht? Und da, glaube ich, die Strategie, die jetzt auf uns zukommt, die wird so sich drehen um testen, tracen und isolieren, so im Sinne von immer wieder versuchen herauszufinden, ob neue Fälle auftreten und die dann sofort zu isolieren, sowie die möglichen Kontaktpersonen auch zu finden, wenn jemand positiv getestet wurde. Mhm. Das heißt, das Testen und Tracen wird wahrscheinlich ein zentraler Punkt sein in der Zukunft.
Was bringen da so Apps wie die Rotkreuz-App, dass man da auch messen kann, mit welchen Menschen die Infizierten zuvor Kontakt hatten?
Ja, also solche Apps finden ja in diversen Plätzen auf der Welt schon Anwendung. Das wird anzuschauen sein, in welcher Form man am besten tracen kann. Aber wie gesagt, der erste Schritt ist ohne dies auch einmal, dass man entsprechend große Anzahl von Tests durchführt. Im Idealfall jeder, der auch nur milde oder natürlich schwere grippeähnliche Symptome hat, sollte getestet werden in Zukunft. Und dann, wenn jemand positiv testet, auch gleich eine ausreichende Gruppe an Kontaktpersonen rund um die Person. Das heißt, wirklich einmal das Testen. Und wie man diese Kontaktpersonen dann identifiziert, vielleicht mittels App oder auch anderen Methoden.
Mhm. Die asiatischen Staaten haben deswegen auch so gute Erfolge, sagen Sie, weil dort sehr viele Menschen Masken tragen. Würden Sie das unterschreiben?
Naja, das hat sich auch bei uns relativ positiv ausgewirkt. Ich glaube schon, dass das eine der vielen Maßnahmen ist, die hier zu setzen sind, weil um diese, ich komme jetzt wieder zurück auf die R0 unter 1 zu bringen, gibt es ja nicht allzu viele Dinge, die wir tun können. Das eine ist, man strebt die Herdenimmunität an, dann wird die R0, also die Replikationszahl, unter 1 sein, das heißt, die Epidemie kann sich nicht mehr weiter fortpflanzen. Andere Möglichkeit ist, eine Impfung zu haben, die haben wir derzeit nicht. Und die dritte Möglichkeit sind im Endeffekt dieses ganze Paket von Maßnahmen, die derzeit gesetzt werden. Social Distancing, Masken aufsetzen, Schutzausrüstungen für Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten und so weiter.
Jetzt plant die Regierung weitere Öffnungen, also weitere Lockerungen, zum Beispiel auch, dass die Gastronomie dann Mitte Mai aufsperren kann, höchstwahrscheinlich. Aber sind diese Lockerungen nicht ein bisschen zu früh?
Soweit ich das beobachtet habe, finde ich, kann man gut nachvollziehen, warum jetzt ein Zeitpunkt ist, dass man beginnt, die Lockerungen anzugehen. Denn die Zahlen in Österreich und auch in anderen Ländern in Europa haben sich günstig entwickelt aufgrund der drastischen Maßnahmen, die gesetzt wurden und der großen Mithilfe der Bevölkerung, sodass man jetzt deutlich weniger Neuinfektionen oder positiv Getestete hat pro Tag. Gerade heute nur mehr 57 neu Getestete. Positiv Getestete. Man hat eine deutliche Abnahme an Personen, die sterben. Man hat eine Zunahme an Menschen, die gesundet sind. Unsere Intensivbetten wurden nicht überlastet. Wir sind da sehr im grünen Bereich derzeit. Das heißt, es ist ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, das haben wir geschafft, diesen ersten Schritt, und wie können wir jetzt beginnen, die Maßnahmen wieder zu lockern und trotzdem im grünen Bereich zu bleiben.
Sollte man da schrittweise vorgehen, also immer eine Lockerung nach der anderen machen, damit man auch gut nachvollziehen kann, wie sich dann diese Lockerungen auch auswirken? Dann zwei Wochen später sieht man dann anhand der Erkrankten, ja, ob sich da was verändert hat.
Ja, genau. Das halte ich für auch sehr sinnvoll und nachvollziehbar und würde ich auch so empfehlen, weil wir wissen, die Inkubationszeit ist circa 14 Tage von Covid-19. Das heißt, innerhalb von 14 Tagen wird man ungefähr einen Eindruck gewinnen, ob die jeweilige Lockerungsmaßnahme, die gesetzt wurde, zu einem Wiederanstieg der Fälle führt. Und wenn das der Fall ist, dann wird man wieder überlegen, ob man die Maßnahmen nicht noch langsamer angeht. Also das, glaube ich, ist jetzt das Ziel aller Regierungen in Europa, die beginnen mit Lockerungsmaßnahmen, dass sie in so 2 bis 3 Wochen Schritten vorgehen. Zwischen Evaluierung, wenn die Zahlen weiterhin im grünen Bereich sind, dann den nächsten Lockerungsschritt überlegen.
Eine Lockerung, die sehr emotional diskutiert wird gerade, wäre die Öffnung der Schulen wieder für die Kinder. Was sagen Sie denn? Sollen wir die Schulen wieder aufsperren?
Naja, das ist ja selbstverständlich. Die Schulen sollen aufgesperrt werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Frage ist wahrscheinlich eher, wann ist der beste Zeitpunkt? Und aus meiner Sicht gibt es dafür keine universell richtige oder falsche Antwort. Ich finde es gut, wenn man hier auch einen Blick über die Grenzen wirft, denn die Strategien sind ja unterschiedlich. In Deutschland geht man anders vor als in Dänemark, als in Schweden, als in Österreich. Mhm. Es kann jedes Land vom anderen derzeit lernen und man kann ja sich anhand der Entwicklungen in diesen anderen Ländern für sich selber eine Strategie zurechtlegen. Aber prinzipiell ja, die Schulen sollen, sobald es möglich ist, aufgesperrt werden.
Jetzt gibt es Meinungen, dass es sein kann, dass Kinder das Virus gar nicht bekommen oder auch nicht übertragen. Was halten Sie davon? Weil wenn ich zum Beispiel nur an meinen Sohn denke, der in den Kindergarten geht, wenn der dort irgendeinen Schnupfen hat, haben das gleich alle Kinder und damit dann wahrscheinlich auch die Eltern.
Ja, na, das ist eine wichtige Frage. Es gibt ja sehr widersprüchliche Daten. Ich will dazu sagen, zum einen könnte man ja meinen, dass tatsächlich Kinder weniger betroffen sind. Also ich will zum Beispiel zitieren, da gibt es eine Studie von der WHO, die haben sich angeschaut, 50.000 laborbestätigte Fälle und darunter den Prozentsatz Kinder. Und der war tatsächlich extrem niedrig. Also das war so unter 3%. All dieser 50.000 Fälle waren Kinder unter 19 Jahren. Dazu muss man allerdings dann sagen, und das ist das Problem mit vielen dieser Daten, die wir derzeit bekommen, das sind laborbestätigte Fälle. Das waren also Menschen, die Symptome gehabt haben. Wir wissen aber, dass Kinder häufig asymptomatisch sind. Das heißt, hier wurden wahrscheinlich sehr viele Kinder nicht getestet. Und dieser niedrige Prozentsatz sind eben die paar Kinder, die wahrscheinlich Symptome hatten. Wenn man jetzt alle Kinder testen würde, kann es durchaus sein, dass da viel mehr dabei sind. Und da gibt es auch wiederum andere Studien, die darauf hinweisen. Eine vielleicht interessant ist aus Shenzhen. Da hat man 400 Personen angeschaut, die Covid-19 hatten und ihre über 1000 engen Kontakte. Und in dieser Studie hat sich gezeigt, dass fast 11% aller angesteckten Kontakte Kinder waren und ungefähr 8% waren Erwachsene. Mhm. Das heißt, da würde man daraus schließen, dass die Kinder zumindest genauso, wenn nicht vielleicht sogar etwas höheres Infektionsrisiko haben durch engen Kontakt mit Erwachsenen. Aber natürlich ist dann die weitere Frage, auf die wir keine gute Antwort haben, wenn ein Kind wenig Symptome hat, ist es dann weniger ansteckend eventuell? Das könnte durchaus sein, aber das wissen wir derzeit nicht.
Genau, und da ist auch die Frage, ob man eben eine Erkrankung von Corona komplett unbemerkt überstehen kann und da überhaupt nicht mitbekommt, dass man das eigentlich hatte.
Ja, diese Fälle dürfte es geben bei Covid-19, also Menschen, die nicht einmal bemerkt haben, dass sie positiv waren.
Jetzt lassen Sie mich nochmal ganz kurz zurückkommen auf den Kindergarten beziehungsweise auch vielleicht auf die Volksschule. Es ist ja so, dass ein wesentlicher Teil der Strategie das Abstandhalten ist. Nur ist das bei älteren Kindern ja leichter, denen das zu erklären, aber bei jüngeren Kindern und gerade auch im Kindergarten zum Beispiel ist das ja sehr schwer, dass man denen erklärt, dass sie Abstand halten. Das heißt, wo sehen Sie da eine Lösung da für dieses Problem?
Ja, also die Diskussionen, die kennen wir eh. Selbst in Deutschland zum Beispiel nicht. Da gab es ja ursprünglich eine Empfehlung vom Robert-Koch-Institut, dass man die Schule öffnen sollte zuerst für höhere Schulstufen, mit der Argumentation, dass die Hygienemaßnahmen besser verfolgen können und so weiter. Andererseits wiederum gibt es dann Stimmen, die sagen, besonders die kleinen Kinder leiden sehr darunter, dass sie nicht in die Schule oder in den Kindergarten gehen können. Und dann kommt dazu die Belastung der Eltern, die ja arbeiten gehen müssen. Es gibt für fast jedes Szenario Pro und Cons, also Argumente in jede Richtung. Ich glaube, dass es eben wichtig sein wird, sich anzuschauen, welche Maßnahme welches Resultat produziert. Und da ist sicher Dänemark spannend, wo wir wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen oder zumindest in ein, zwei Wochen sehen werden, ob das Öffnen der Kindergärten und Volksschulen zu einem Wiederanstieg der Covid-19-Fälle geführt hat, beziehungsweise dann auch in weiterer Folge in Deutschland, die ja, soweit ich weiß, ab 4. Mai beginnen werden, für die höheren, aber auch nur selektierte Abschlussklassen und ausgewählte obere Schulklassen wieder in die Schule zu lassen. Und da wird man beobachten müssen, wie sich das auswirkt. Eventuell kann man nach den Erfahrungen aus Dänemark auch schon in Österreich frühzeitiger zum Schluss kommen, dass es sicher ist, kleinere Kinder wieder in Kindergarten und Schule zu lassen. Ich glaube, das ist ein schrittweises Vorhanden und da muss man sich die Zeit nehmen und die Geduld haben, um hier keine falschen Entscheidungen zu treffen und sich wirklich in Ruhe die Daten anschauen.
Mhm. Wir haben es auch schon angesprochen, die sogenannten Tests, also positiv wird man getestet, wenn man direkt infiziert ist. Aber dann gibt es auch Antikörpertests, die nachweisen, dass man die Krankheit überstanden hat. Wie gut funktionieren die und besteht da nicht die Gefahr, dass wir uns in falscher Sicherheit wiegen können?
Also die Antikörpertests sind ein ganz wichtiger Faktor, der derzeit noch komplett fehlt. Die Information darüber haben wir noch nicht, weil, wie Sie selber sagen, Antikörpertests sind derzeit noch nicht so zuverlässig, wie man sich wünschen würde. Aber wenn die dann verwendet werden, dann kann man damit tatsächlich dieser Dunkelziffer auf den Grund gehen. Das heißt, man wird dann sehen, auch bei den Kindern, wie viele Kinder waren denn wirklich infiziert, auch wenn sie vollkommen asymptomatisch waren und können, obwohl sie asymptomatisch sind, eventuell die Erkrankung weitergeben. Und also auf diese Daten zu warten, die ist ganz wichtig und ich verstehe das so, dass da ja auch mit größtem Einsatz gearbeitet wird, dass man die Testqualität so erhöht, da geht es um die Sensitivität und die Spezifizität dieser Tests, dass die entsprechend auch gut sein muss, damit man eben, wie Sie selber sagen, keine falschen Resultate produziert und sich Menschen dann irrsinnig in der Sicherheit wiegen, dass sie eh schon immun sind und dabei aber das nicht der Fall ist. Also die sind besonders wichtig und die werden sicher interessante Aufschlüsse geben, aber zuerst muss man daran arbeiten, dass diese Tests eine entsprechende Qualität aufweisen. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen, Wochen der Fall sein wird.
Was jetzt, weil Sie auch die Jüngeren noch angesprochen haben, was schon auffällt, ist, dass auch bei Jüngeren es manchmal schwere Verläufe gibt und bei anderen ganz leichte. Und man weiß eigentlich, oder ich weiß es zumindest noch nicht, woran das liegt, dass manche einen starken Verlauf hatten, einen schweren Verlauf und manche fast asymptomatisch sind. Können Sie das erklären?
bei den Kindern sind es tatsächlich ein ganz ein kleiner Bruchteil, der eine schwere Erkrankung hat. Also erstens einmal sind schon einmal sehr wenige Kinder, die Symptome haben. Wir haben ja, ich habe gerade vorhin kurz erwähnt, von der WHO diese Studie mit den 50.000 Testergebnissen, wovon nur 2 oder 3% Kinder waren, nicht? Also das sind wahrscheinlich symptomatische Kinder gewesen. Und von denen wiederum sind es wieder nur 2 oder 3%, die eine schwere Erkrankung haben. Also das bewegt sich im ganz untersten Bereich. Und die Theorien dazu, die beziehen sich vor allem auf das Immunsystem der Kinder, das hier vielleicht noch besser gerüstet ist oder stärker ist, um mit so einer Erkrankung fertig zu werden. Aber letztendlich geklärt ist das noch nicht, warum Kinder hier eigentlich so relativ symptomlos und erkrankungsfrei diese Covid-19 überstehen. Es ist allerdings was, was wir auch schon bei anderen Viruserkrankungen gesehen haben, dass Kinder sehr häufig die relativ unbeschadet überstehen, Gott sei Dank.
Lassen Sie uns in die Zukunft blicken. Wie lange wird es dauern, bis wir einen Impfstoff haben? Kann man das seriös beantworten?
Ich kann Ihnen gerne das sagen, was ich immer wieder selber höre, wenn solche Schätzungen rundherum gefragt werden. Das bewegt sich, so wie ich das beobachte, in Größenordnung 12 bis 36 Monate. Also unter Umständen leider Gottes noch ein relativ langer Zeitraum, weil es anscheinend nicht so einfach ist, so einen Impfstoff herzustellen.
Und kann es auch wirklich sein, wie wir jetzt ein paar Mal schon gehört haben, dass es auch gar keinen Impfstoff gibt?
Dieser Gedanke ist mir vor kurzem auch durch den Kopf gegangen, wenn man nämlich bedenkt, dass die Viren, die die allgemeine Erkältung verursachen, ja auch Coronaviren sind und wir dagegen keine Impfung haben, ist es natürlich nicht komplett ausgeschlossen, dass wir möglicherweise nie eine Impfung dafür haben und dass wir letztendlich auf die Herdenimmunität warten müssen. Trotzdem bin ich zuversichtlich, weil ich verstehe auch, dass da gewisse Probleme mittlerweile gelöst wurden bei der Entwicklung solcher Impfstoffe. Und ich weiß, dass die ganze Welt derzeit an so einem Impfstoff arbeitet, um das überspitzt zu formulieren. Das heißt, ich hoffe schon, dass es möglich sein wird, allalong solchen Impfstoff herzustellen.
Eben eine internationale Kraftakt wird dafür notwendig sein. Da ist die Frage nach der Rolle der WHO schon auch eine ganz wichtige. Da ist auch relativ viel Kritik laut geworden, dass sie auf den Ausbruch des Virus auch nicht gut vorbereitet war, beziehungsweise auch zu spät gewarnt hat. Teilen Sie diese Kritik?
Ich sage mal so, die Aufgabe der WHO ist eine ganz eine spezielle. Im Prinzip sollte die WHO die Welt informieren, ja, das stimmt, aber auch Daten koordinieren, die Wissenschaftler koordinieren, Evidenz sammeln, im Endeffekt eine Reihe von Koordinationsaufgaben, die, wenn man so will, recht undankbare Jobs sind. Und ob die WHO hier, ob es da irgendwelche Ungereimtheiten gegeben hat, was den Zusammenhang mit Covid-19 und der Erklärung einer Pandemie und dem Zeitpunkt, ob der zu früh oder zu spät war, ob es da irgendetwas gibt, was man später einmal noch anschauen muss, das wird zu eruieren bleiben, glaube ich.
Zum Abschluss nochmal einen Ausblick auf den Sommer. Werden wir einen Sommerurlaub machen können?
Ja, aber 100%. Die Frage ist nur, wo und wie, nicht? Aber einen Sommerurlaub werden wir schon machen können. Vielleicht wird es diesmal an einem See in Österreich sein, in Salzkammergut oder am Berg oben. Vielleicht wird es zum ersten Mal ein Urlaub für viele in Österreich sein. Aber Österreich ist schön.
Das steht außer Zweifel, aber die Frage ist sozusagen, wenn wir das Virus wirklich so weit eindämmen können, dass auch wirklich es möglich sein wird, dass wir Sommerurlaub machen können. Also da gehen Sie davon aus?
Nein, ob wir, so wie das viele von uns gewohnt sind, internationale Reisen machen werden können, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das in der Form, wie wir es gewohnt sind, nicht stattfinden wird diesen Sommer. Aber dass man sich innerhalb Österreichs wird bewegen können und auch durchaus vielleicht ein Hotel oder eine Pension besuchen, das glaube ich schon, dass das im Bereich des Möglichen liegt und hoffe sehr, dass diese langsame Lockerung der Maßnahmen jetzt gut geht und dass wir in einer guten Ausgangsposition sind für einen schönen Sommer diesbezüglich.
Das wäre auf jeden Fall für viele ein Silberstreif am Horizont. Frau Sternhammer, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Also, Eva Sternhammer ist überzeugt, dass wir trotzdem einen schönen Sommer haben werden, nur Reisen ins Ausland werden wohl schwerer möglich sein, wenn dann am ehesten in Nachbarstaaten wie etwa Deutschland.
In München steht ein Hofbräuhaus. Eins, zwei, super!
Wer da allerdings das Münchner Oktoberfest besuchen will, der wird heuer enttäuscht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ist das Risiko heuer einfach zu hoch. Üblicherweise besuchen mehr als 6 Millionen Menschen das größte Volksfest der Welt, nur heuer eben nicht. Und wirtschaftlich ist das eine ziemliche Katastrophe, denn bei dem Fest werden 1,3 Milliarden Euro umgesetzt. Und Wien? Das ist wieder mal anders. Denn das Donauinselfest soll wie geplant im September stattfinden. Das hat heute ein Sprecher der SPÖ bekannt gegeben. Aus heutiger Sicht wirkt das etwas weltfremd, aber wir irren uns gerne. Also, niemals aufgeben, immer positiv nach vorne schauen. Den Soundtrack dazu liefert uns heute Tom Petty. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann mailt uns doch. Unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Bitte abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Bis morgen. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.